Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, bei einer weiteren Ausgabe des Schaubefehl-Podcasts. Episode 66 inzwischen. Es ist fast die teuflische Nummer. Es fehlt nur noch eine 6. Naja,
ob ja, du das bis dahin nächstes Jahr.
Easy. Einfach 2 Folgen pro Woche. Kein
pro
Ding.
Pro Tag.
Ja. Oh Gott. Ob es so eine Leute gibt, also so tägliche Podcasts gibt es ja, aber sind welche verrückt genug, 2 pro Tag, jeden Tag aufzunehmen?
Also Insert Moin macht richtig viel, aber wobei die ja auch schon runter sind von 5 Tagen, weil es zu krass wurde, aber die machen ja auch noch ganzen Patreon-Stuff, also die machen schon, glaube ich, richtig viel. Also wenn die mal am Tag 2 aufnehmen, würde es mich nicht wundern. Aber ja, es sind schon nicht so viele. Und dann auch noch, ich meine, dann, man müsste ja auch die ganzen Filme noch gucken und das ist schon sportlich.
Wäre schon Fulltime-Job. Du warst also ja zu Gast bei Insert Moin, ne?
Ja, beziehungsweise es war ja eine Koop-Folge.
Stimmt.
Ich habe mit Micha von Insert Moin den neuen Resident Evil besprochen. Das haben wir ja quasi als, also die läuft halt sowohl bei denen im Feed als freie Folge. Also die haben immer einmal in der Woche so eine Free-Episode, die nicht hinter Paywall ist. Und wir haben sie halt auch bei uns im Devils and Demons Feed, so als Kooperationsfolge. Ja, war sehr gut. Micha ist auch echt einfach ein guter Typ. Ist auch sehr horroraffin. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
War auch sehr lustig. Ich habe die beim Grinden gehört, als ich die Platin-Trophäe beim Ratchet & Clank Rift Apart mir geholt habe. Da waren einige Stunden einfach nur dummer Grind. Und da für sowas ist ein Podcast einfach perfekt.
Ja, das stimmt.
Unter anderem vielleicht dieser hier. Denn wir besprechen wieder 2 sehr unterschiedliche Filme. Verträumt in New York und gnadenlos in Australien geht es heute zu. Und André macht den Anfang, der sich mit dem letzten komplett von Kubrick gedrehten Film beschäftigen durfte. André, Eyes Wide Shut.
Ja, Eyes Wide Shut habe ich mir angeguckt. Eine der wenigen Kubrick-Lücken, die noch da waren, die ich jetzt auch schließen konnte damit. Und ja, Film ist von 1999. Und ich habe ihn geguckt bei Prime Video, da ist er im Abo drin. Sonst gibt es ihn natürlich eben auch bei iTunes und Co. zum Leihen. Bei iTunes auch in 4K für 3,99 tatsächlich, wer darauf Wert legt. Und physisch gibt es ihn auch natürlich auf Blu-ray von Warner. Gibt es ihn einzeln, gibt ihn auch so in dieser Kubrick Collection oder in mehreren Kubrick Collections mit seinen anderen Werken. Wer da das Gesamtwerk direkt haben möchte, der Film ist ab 16 Jahren freigegeben in Deutschland, hat auf Letterboxd eine 3,9 von 5, auf der IMDb eine 7,4 von 10. Also auf jeden Fall sehr, sehr positiv natürlich bewertet. Bei dem Regisseur jetzt nicht das größte Wunder.
Allerdings, ich habe nochmal extra nachgeguckt, abseits seiner 2 ersten Langfilme, damit der schlechteste.
Ja, das stimmt. Ja, in seiner Gesamtrezeption auf jeden Fall. Aber natürlich trotzdem immer noch sehr, sehr gut. Also müssen manche Filme erstmal hinkommen, natürlich. Ne? Budget hatte er 65 Millionen Dollar. Davon ist einiges auf jeden Fall mit Sicherheit in die beiden Hauptdarsteller geflossen. Und das Box Office hat ihm dafür aber auch 162 Millionen beschert.
Und ist irgendwie abgefahren, dass so ein Film dann doch so viel einspielt.
Ja, ich glaube schon, dass der Name da auch noch mal viel gemacht hat. Plus dann auch noch gerade natürlich Tom Cruise und Nicole Kidman und natürlich überhaupt der Cast. Und ja, ich glaube, da wurde auch gut gerummelt seitens Warner.
Und, wie im Film. Wow.
Sehr gut, appreciate ich. Ich würde erstmal den Plot vorlesen, bevor ich dann weiter reingehe. Worum geht es denn in Eyes Wide Shut für alle Personen da draußen, die den Film nicht kennen? Nachdem Dr. Bill Harfords Frau, nachdem Dr. Bill Harfords Frau Alice zugegeben hat, dass sie sexuelle Fantasien über einen Mann entwickelt, den sie kennengelernt hat, ist Bill davon besessen, ebenfalls eine sexuelle Begegnung zu haben. Er entdeckt eine verruchte Untergrundorganisation und nimmt an einem ihrer Treffen teil und stellt dabei fest, dass ihm schnell alles über den Kopf wächst. Ja, ganz grob.
Also, ganz ist grob. Noch sehr viel mehr, aber
ganz
ja.
Grob, aber das ist eher grob, ja, doch. Kann man schon sagen. Ja, das habe ich erwartet. Eyes Wide Shut, natürlich immer ein Begriff, kennt das Plakat, kannte Darsteller kannte diese legendäre Maske ja auch auf diesem, auf dem Blu-ray-Cover, auf den Plakaten. Hat aber im Grunde nicht so wirklich Ahnung, worum es tatsächlich geht. Und ich dachte, das wird eine. Ich dachte, das wird so ein Ehedrama in Kubrick-Style. Was es irgendwie dann auch war, aber natürlich doch ganz anders als erwartet. Also, ich habe das eher. Ich dachte eher, es wird doch eher drama-esque mehr. Und ja. Das war so ein bisschen, ich wusste nicht ganz, wo ich den vorher einordnen sollte, aber ich dachte eher, es geht so Richtung Ehedrama mit Twist und weiß ich nicht, auf Kubrick-Art eben, dass es da irgendwas Verschrobenes noch drin gibt und irgendwie was vielleicht Psychedelisches, war mir schon klar, aber nicht in welche Richtung das Ganze sich bewegen würde. Und ja, wo fangen wir denn mal an? Bleiben wir aber vielleicht erstmal beim Cast direkt. Also klar, ne, Stichtücher vor, du hast hier einen sehr jungen Tom Cruise in seinen besten Jahren. Du hast eine Nicole Kidman, natürlich ein allgemein sehr hübsches Leinwandpaar natürlich hier im Lied.
Und zu dem Zeitpunkt verheiratet.
Genau,
oder die zusammen.
Genau, weiß genau. Das hatten wir doch gerade auch erst beim anderen Film gehabt.
Wo zwei bei Sarah Michelle Gellar und
ja, genau. Phillips Jr. Ja, genau. Auch hier eben auch ein echtes Paar, die eben hier das Paar spielen. Dr. William Harford, genannt Bill, und eben Alice Harford, verheiratet. Eine Tochter haben die beiden eben auch zu Hause. Ich glaube, die ist irgendwas, waren 7 oder 8 oder so, auch so ein bisschen älter.
Sie darf schon mal bis 9 aufbleiben.
Genau, Helena Harford, fand ich auch interessant. Die Schauspielerin Madison Edgington hat nie wieder was gedreht. Ist ihr einziger Film überhaupt, hat also scheinbar dann keine Schauspielkarriere eingeschlagen, sondern war da, ich meine, sie hatte auch keine große Rolle im Film, muss man so sagen. Denn es geht um was ganz anderes. Es geht nicht, wie ich dachte, so ein familiäres Drama, wo irgendwie interne Zwiste so richtig ganz behandelt werden, sondern es geht mehr um was Großes Ganzes. Denn ja, wie wir schon gehört haben im Plot, es geht so ein bisschen um eine eingeschlafene Beziehung. Ja, also Bill Harford ist sehr erfolgreich, ja, die haben offensichtlich auch sehr viel Geld, besitzen eine sehr, sehr große Wohnung direkt am, ich glaube, am Times Square oder nee, wo war's?
Nee, am Central Park.
Central Park, genau. Central Park West, irgendwie große Wohnung. Er beweist mehrfach im Film, dass er kein Problem hat, Leuten wahllos Geldscheine in die Hand zu drücken aus seiner Geldbörse. Sie gehen sehr schick essen, sie sind auf High-Society-Partys eingeladen. Also sie leben ein gutes Leben. Ja, und entsprechend merkt man auch, dass eben Bill da auch eben sehr, sehr eingespannt ist. Er hat sehr wenig Zeit, er ist viel unterwegs, er macht viele Hausbesuche. Also er ist anscheinend auch ein Privatarzt eben, der zu vielen Leuten nach Hause geht und da eben sehr gute Kontakte pflegt und entsprechend dadurch auch eben die Kohle reinkommt. Aber was man eben vor allem merkt, ist eben, dass diese Ehe scheinbar, das wird halt nicht so richtig beleuchtet, sondern das muss man einfach so ein bisschen rauslesen, anhand wie die Charaktere miteinander umgehen, was sie sagen, wie so die Körpersprache ist. Das scheint einiges eingeschlafen zu sein, so in diesem Alltagstrott, den wir alle kennen. Ja, denn auch wenn man anscheinend eine fette Brieftasche hat, heißt das nicht, dass das Leben jetzt immer komplett irgendwie aufregend ist, sondern auch da gibt es eben dann mit Kind und Weihnachtsbaum, denn, das hast du auch schon festgestellt, Eiswaldstadt ist so ein bisschen auch ein Weihnachtsfilm tatsächlich, deswegen hat es auch ein bisschen gepasst, denn er spielt an Weihnachten, es ist da gerade alles auch schön geschmückt und so weiter und ja, aber auch eben da gibt es den Alltagstrott, in dem dann alles so ein bisschen versackt, arbeiten, auf Schickimicki-Partys gehen, Sektchen anstoßen, aber so richtig Feuer herrscht nicht mehr in der Zunderbuchse bei den beiden. Und das wird halt relativ am Anfang dann schnell auch klar, denn auf dieser Schickimicki-Party, auf der sie eingeladen sind, von Victor Ziegler, gespielt vom leider ja auch schon verstorbenen Sidney Pollack, der ist 2008 ja auch schon leider von uns gegangen. Entzweien sie sich auf der Party, jeder geht so ein bisschen seines Weges und dort lernt dann Alice, also Nicole Kidman, einen Herrn kennen namens Sándor Savost.
Einen Ungarn.
Einen Ungarn, gespielt von Sky Dumont.
Wie doof hast du geguckt, als er aufgetreten ist?
Ich wusste es nicht tatsächlich. Und ich war so, ach, die Nase kenne ich doch. Seiner unverwechselbaren Leuten fast das Auge ausstechenden Spitznäschen. Da dachte ich mir, ja, das Näschen kenne ich. Da habe ich auch diesen grandiosen Film gesehen mit diesem Indianer, dem Winnetou. Nein, natürlich, ich wusste es aber wirklich nicht. Und ja, die beiden kommen ins Gespräch, sie tanzen und auch wenn Alice vielleicht schon ein, zwei Gläschen Shampoos zu viel hat, wie sie sagt, merkt man so, der Moment gibt ihr gerade was, was sie schon lange nicht mehr so richtig gefühlt hat, offensichtlich. Und die beiden shakern da so ein bisschen rum. Aber es passiert halt eigentlich gar nichts wirklich, sondern aber sie irgendwie haben sie gerade einen Moment für sich zumindest gehabt. Und
also
gleichzeitig.
Er will.
Ja, er will, aber sie, trotz des Gläschens zu viel, sagt sie, ey, ich bin verheiratet und nee, geht nicht. Aber trotzdem, man merkt trotzdem, dass sie auch dreimal, muss sie sagen, ich will nicht, bevor sie dann auch wirklich aufhört zu tanzen, weil sie auch schon irgendwie was, sie merkt, da knistert gerade was, was sie lange nicht mehr so richtig erlebt hat. Und gleichzeitig sieht man Tom Cruise, wie er wie mit zwei Topmodels im Arm durch die Gegend latscht, die auch ihn voll labern und von wegen, lass doch mal verschwinden und so weiter. Aber auch das kommt nicht zum Abschluss, da er unterbrochen wird vom Gastgeber, weil er seinen ärztlichen Rat braucht. Aber, ich will jetzt gar nicht den Film nacherzählen, aber das nur mal so, das ist der Kickoff, wo man so merkt, so okay, man hat hier zwei Personen, ein Ehepaar, die offensichtlich irgendwie, ja, sehr gutes Leben führen, aber es stimmt trotzdem was nicht in der Beziehung. Irgendwie ist ein Knacks drin. Ja, du möchtest gerade einwenden.
Ich würde tatsächlich eigentlich auch schon mit der ersten Szene, da erkennt man direkt, dass irgendwas nicht stimmt, weil es ist zum Beispiel auch so eine Sache, dass Kubrick nichts dem Zufall überlässt. Wenn Dinge passieren, dann passieren sie aus einem Grund. Mhm. Und die erste Szene ist Nicole Kidman nackt vorm Spiegel, wie sie sich fertig macht. Und erst, als sie ihr Kleid anzieht, kommt Bill ins rein und sie fragt ihn so, und, wie sehe ich aus? Und er guckt gar nicht hin und ja, du siehst toll aus und bla bla und blub.
Sie sieht immer toll aus.
Ja, sie sagt dann auch, ja, und hier, das Kindermädchen ist schon da, sagt den Namen und irgendwie anderthalb Szenen später fragt er auch mal nach dem Namen des Kindermädchens. Das heißt, er hört ja auch nicht so richtig zu.
Ja, stimmt.
Und da merkt man halt schon direkt so, das ist sie lieben sich vielleicht noch, weiß man ja nicht so richtig, aber auf jeden Fall ist da was im Argen.
Ja, absolut, bist vollkommen richtig. Und das ist das Unplakative, das Plakative ist dann die Party, genau. Wo man es dann aufs Auge drückt bekommt nochmal. Jedenfalls, das ist so ein bisschen der Kickoff des Ganzen. Also, wir haben ja eine Beziehung, die, wie du gerade sagst, die lieben sich sicher noch als Ehepaar. Sie leben zusammen, sie haben eine gemeinsame Tochter, sie haben ein gemeinsames Leben, das besteht auch. Ne, es gibt ganz normale Alltagsrituale, die fortgeführt werden, aber eben der Zunder fehlt so in dem Ganzen. Und
erstmal einen durchziehen.
Genau, auch das, erstmal nackt einen durchziehen und sich dann erstmal Vorwürfe machen, dass man gegenseitig Bock auf andere Menschen hat. Denn ja, wie gesagt, das haben wir im Plot ja auch schon gehört. Es geht so ein bisschen darum eben, dass es gibt Bedürfnisse, die jeder hat und die beiden haben Bedürfnisse, die sich anscheinend lange gegenseitig nicht mehr erfüllt haben. Und der Film macht das Ganze jetzt so auf, dass die jeder woanders ein bisschen sucht. Im Fokus steht allerdings deutlich Tom Cruise, also Bill, über lange Zeit. Alice ist dann eher der Ausschlaggeber für ihn auch, überhaupt diese Reise dann auf sich zu nehmen, auf der Suche nach einem sexuellen Abenteuer. Denn, wie gesagt, sie offeriert eben, dass sie halt einfach da eine Fantasie hat. Bei ihr ist es quasi nur eine Fantasie, es sind Träume. Sie schildert mehrfach im Film Träume, die sie hat, wie sie halt begehrt wird und sexuelle Begegnungen eben hat mit anderen Männern.
Und dass sie wirklich ganz kurz davor war, ihn zu verlassen, für genau sowas.
Genau. Um einfach und wenn es so für ein Abenteuer ist, obwohl sie ein gemeinsames Kind haben. Und wie gesagt, bei ihm setzt dann aber eben komplett diese männliche Adventure-Trotz-Reaktion ein. Und anstatt sich damit richtig zu befassen und auf sie zuzugehen und das Ganze irgendwie zu lösen, sagt er sich, ach, das will ich aber auch. Wenn du das hast, will ich das auch haben. Nur bei ihm ist es eben nicht der Traum, sondern er sucht dieses Abenteuer eben in der Wirklichkeit. Und das ist so ein bisschen dann der Kickoff für die Reise, die wir von Bill begleiten, wie er, ja, mal mehr oder weniger ziellos durch die Straßen New Yorks schlendert und Konfrontationen mit zum Beispiel Sexarbeiterinnen hat, spontane, oder er gerät in seltsame Kostümläden, wo noch mehr seltsame Dinge mit Töchtern der Besitzer abgehen. Und der Film lotst ihn quasi immer wieder in Situationen, die in ihm irgendwas auslösen, die irgendwas Sexuelles haben. Also quasi die ganze Welt konfrontiert ihn quasi die ganze Zeit irgendwie mit Sex und Berührung und Gefühlen, ohne dass er aber das kriegt, was er will eigentlich. Beziehungsweise diese Abenteuer, also der ganze Film ist für ihn so wie so ein Cocktease. Also er darf halt nie. es ist wie so eine Karotte, die ihm vor der Nase hergeführt wird. Er ist wie so ein Esel, der da hinterher rennt. So ein
bisschen. Wobei er ja auch dann auch zum Beispiel als Sexworkerin, natürlich wird er dann von ihr angerufen, von seiner Frau. Aber er hätte es ja trotzdem noch durchziehen können.
Genau, also das ist natürlich auch immer dieses Hadern, weil er eben trotzdem immer noch weiß, dass er verheiratet ist und eigentlich ja auch mal glücklich gewesen, bleibt halt trotzdem im Hinterkopf. Also er wird jetzt nicht als das ultimative Arschloch installiert, der jetzt einfach loszieht und einfach nur seine Frau betrügen will, sondern er will halt was sie hat in dem Sinne, eine Ausflucht quasi aus dieser sexuellen Dürre bei ihnen, aber gleichzeitig will er eigentlich trotzdem treu bleiben. So. Also es ist so ein Zwiespalt in ihm, der halt immer wieder aufreißt und ja, das haben wir ja auch schon gehört. Es geht dann eben so weit, dass er von einem alten Freund, den er zufällig trifft. Nick Nightingale, genau.
Bester Name.
Muss ich auch gerade ein bisschen lachen, weil es gibt ja jetzt den neuen OSS 117, den dritten. Und da hat er jetzt einen Partner und dem sein Agent-Name ist Bob Nightingale. Als Franzose, das ist noch lustiger. Ja, jedenfalls von diesem alten Freund, der Musiker ist, der zufällig trifft er in der Stadt, er ist Jazz-Pianist und er erzählt ihm von einem, ja, von einem geheimen Treffen, wo er doch mal hingehen soll und ein Passwort sagen soll und guck mal, was passiert. Und dem folgt halt Tom Cruise und gerät in eine, ja, Geheim-Society. Man könnte einfach sagen, eine Fetischparty, wo alle halt irgendwie Masken tragen und roben und dann wird da halt ordentlich gebumst.
Es ist eine riesige Swingerparty.
Es ist eine große Swingerparty, aber offensichtlich so von sehr gehobener Klasse. So, fette Villa, du wirst quasi vom Tor abgeholt in der Limousine und erstmal zum Haus hingefahren. Also wenn du einen Chauffeur brauchst von deiner Einfahrt von der Straße bis zum Haus, dann hast du es geschafft. Und das Ganze geht für ihn aber halt nicht so aus, wie er es gerne hätte oder wie er es vielleicht vermutet hat. Denn ja, ihm wird schnell klargemacht dann irgendwie, er gehört da nicht hin. Beziehungsweise er hatte falsche Informationen bekommen, das Passwort war vielleicht falsch und irgendwas stimmt da nicht und jedenfalls, er wird von dieser Party geschmissen. Und das stellt halt auch nochmal einen riesen Wendepunkt in dem Film dar, denn wo bis dahin war ich jetzt so drin, so okay, ich hab's verstanden, es ist also doch so ein bisschen, wie ich dachte, so ein Ehedrama, aber eben, ja, wie gesagt, in einer anderen Richtung, wie ich dachte. Die sexuelle Komponente war mir bis dann jetzt auch klar, in welchen Gefilden er Kubrick da erzählt und welches feine Gespür er dann teilweise da auch so beweist in dieser Richtung. Aber mit diesem Plotpoint dieser Swinger-Party macht der Film ja dann nochmal einen ganz krassen Bruch. Und dann wird's ja fast ein Thriller. Und den Part fand ich dann ultra spannend, weil Eyes Wide Shut ist dann quasi ein Thriller, ohne ein Thriller zu sein. Und die einzige Komponente mehr oder weniger, die diesen Thriller zum Thriller oder den Film zum Thriller werden lässt, ist eigentlich nur die Musik.
Das ist so gut.
Das ist richtig krass, denn auf dieser Party ist dann auch eben sein Kumpel, dieser Pianist, und der spielt da halt Live-Musik auf so einem Zeremoniesaal quasi. Und diesen Score, den der quasi dann da spielt auf dieser Party, der wird dann ab der Party zum Score des Films, den man halt dann immer wieder hört, wenn es irgendwie seltsam wird. Denn aus dem Ganzen entspringt dann so ein bisschen so ein Conspiracy-Ding. Also er war auf dieser Party, er hat da irgendwie fucked up, und Tom Cruise Charakter Bill bekommt halt dann so, ja, Paranoia. Es passieren seltsame Dinge. Sein Kumpel, der Pianist, der ihn da hingelotst hat, verschwindet plötzlich aus der Stadt, obwohl er eigentlich da eine Woche lang irgendwie in einem...
Hast du den Hotelpagen erkannt?
Ich habe überlegt, ich bin nicht drauf gekommen, ich habe noch nicht nachgeguckt.
Das ist Alan Cummings, ein...
Ja, okay, doch, ne? Ja, ja.
Unter anderem bei Reefer Madness.
Ja, genau, genau. Cummings ist das, ja, stimmt. Ja, ja, absolut.
Ich habe auch, ich habe den ja ewig nicht gesehen und habe ihn jetzt auch nochmal wieder geguckt. Und ich konnte mich zum Beispiel an ganz viele Leute nicht erinnern. Zum Beispiel der Milic, der Kostümverleiher, der wird von ich weiß gerade den Nachnamen nicht aus dem Kopf.
Sabetia.
Der spielt zum Beispiel auch mit Cruise in Mission Impossible 2 mit.
Ja, das stimmt, ja.
Und also und ganz
Snatch.
Ja, und so ganz viele Gesichter, die man so, ach, die kenne ich doch irgendwie.
Ja, ja, absolut, absolut. Auch Todd Field und so, oder halt hier die Lily Sobieski, das ist die Tochter von ihm, die ja da scheinbar zu sexuellen Gefälligkeiten anbietet, obwohl sie minderjährig ist, unangenehm. Ja, ja, absolut, der Cast ist echt sehr wild. Und und wie gesagt, es passieren dann immer seltsamere Dinge halt, die die Cruise halt so nicht einordnen kann. Dieser Typ verschwindet, sein alter Kumpel verschwindet plötzlich, er ist nicht mehr in der Stadt, obwohl er eigentlich einen Gig hätte die ganze Woche. Es gibt ein totes Model, das er kennt aus irgendeinem Grund. Und es kommen dann so verschiedene Puzzleteile zusammen, die ihn ja glauben lassen, dass diese Society, in die er da reingestolpert ist, nicht mit der nicht gut Kirschen essen ist. Und er fühlt sich halt verfolgt und ja, es wird halt sehr, sehr weird. Und unterstrichen wird das alles immer von diesem sehr minimalistischen Piano-Score.
Das sind immer so einzelne Anschläge.
Das sind so Ding, 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 genau, aber so eindringlich.
Die sind auch lauter als der Rest.
Genau, die sind laut, das ist super eindringlich. Und das ist das Krasse an dem Film, ist einfach halt, oder an dem Thriller-Part des Films, es passiert eigentlich überhaupt nichts. Aber der Score macht dir gerade weiß, du guckst gerade den spannendsten Tatort ever. Das ist mega abgefahren. Wirklich. Ich dachte die ganze Zeit so, wann passiert denn jetzt mal was? Aber es passiert eigentlich überhaupt nichts. Und trotzdem bist du die ganze Zeit on the edge. Das war richtig krass gemacht. Ich fand das richtig krass. Also das ist wirklich, das ist so gut. Weil du bist halt die ganze Zeit so, okay, was wird das jetzt fast schon so ein bisschen Fincher-esque oder was? Und du bist die ganze Zeit so, okay, was passiert? Wird er noch entführt oder was? Wird seine Familie entführt? Wird seiner Familie was angetan? Und du bist so, nee, gar nicht. Es passiert überhaupt nichts, aber der Film macht die ganze Zeit weiß, es würde gleich super schlimm werden. Das fand ich bemerkenswert. Wirklich bemerkenswert.
Also, ich sag's mal so, es ist nicht nur der Score, der dazu beiträgt, aber dazu dann vielleicht gegen Ende dann nochmal mehr.
Nein, natürlich. Es ist auch die Bildsprache. Natürlich, wie gesagt, du siehst ja auch, wie Bill immer paranoider wird und was er für Dinge sieht oder glaubt, sie zu sehen. Es geht ja dann schon so in die Richtung, dass er aufgrund dieses Erlebnisses dann plötzlich halt Panik bekommt, Angst vor diesen Menschen. Glaubt halt, dass sie halt was mit Verschwinden von anderen Menschen zu tun haben, glaubt halt, dass sie Leute wegmachen, wenn sie ihnen zu nahe kommen quasi. Und wie er das halt aufbaut, Kubrick, ist halt wirklich super gut.
Dreimal darfst du raten, was es was dann in einschlägigen Kreisen, zu denen heutzutage so ein Attila Hildmann oder so gehört, was so rumging, nachdem der Film dann released wurde.
Ja, dass es das echt gibt.
Dass Kubrick damit die Illuminaten hat auffliegen lassen, dass sie ihn deswegen umgebracht haben.
Was? natürlich. Ja, Kubrick ist 4 Tage gestorben, nachdem er Warner den Final Cut vorgeführt hat. Ja.
Genau. So in die Verschwörungstheorie gab es dann tatsächlich.
Ja, natürlich gab es die. Ja, natürlich, klar, es hat ja so eine Geheimbund-Nummer, so Steinmetz-mäßig, so, nur halt mit Bumsen. So. Hat es ja komplett. Und genau in solche Gedankengänge verliert sich halt dann Bill. Und wie gesagt, audiovisuell wird das so gut aufgefangen, obwohl eigentlich nichts passiert. Das fand ich wirklich, wirklich herausragend. Und ich fand es halt wirklich komplett clever, wie der Film dieses ganze Thema, ja, Bedürfnisse, sexuelle Bedürfnisse, Ehe, Herausforderungen in Ehe, oder überhaupt Beziehungen, ist ja egal, ist mal Ehe oder nicht, aber überhaupt diese Thematik eben Alltag, Alltagstrott, Verlangen, auch vielleicht eben, ich meine, die waren ja auch, die waren irgendwie seit 9 Jahren zusammen, haben sie gesagt, jetzt die 7 Jahre,
glaube
ich.
Seit 9 Jahren verheiratet.
Verheiratet, die Tochter ist 7, also sie kennen sich schon offensichtlich sehr lange. Und ja, wie es dazu kommen kann, dass eben so eine lange Beziehung, so eine lange Ehe einfach sich totläuft quasi und nur noch so ein, ja, Tag ein, Tag aus geschehen ist, ohne aber eben auf die zwischenmenschlichen Bedürfnisse zu achten. Und wie Kubrick daraus einen 2,5-stündigen, der Film dauert ja auch wirklich sehr lange, super clever durchkonstruierten, durchkonstruiertes Thriller-Drama aufzieht, bei dem du die ganze Zeit irgendwie was erwartest, was gar nicht eintritt, und am Ende ist es aber nicht schlimm. Also ich war die ganze Zeit dabei, es muss doch noch irgendwas Krasses passieren. Es muss doch noch irgendwie eine krasse Gewalteskalation geben oder es muss noch irgendwas, keine Sache, irgendwie nachher wird die Tochter getötet oder irgendwas Krasses passiert noch so. Aber es passiert überhaupt nichts. Und trotzdem bist du die ganze Zeit komplett gefesselt von diesem Film. Und eigentlich ist die ganze Botschaft des Films, endlich mal wieder bumsen. So, also es ist die längste Metapher für endlich mal wieder bumsen, die ich je gesehen habe. Also die Endnote ist halt so lustig. Also wie abrupt dann auch die Credits kamen.
Das ja, war so, das war gut.
Hä? Aber es macht halt komplett Sinn. Diese ganze, also im Grunde hätte eigentlich das Gespräch am Ende in dem Toy-Laden, in diesem Weihnachts-Souvenir-Shop.
Nicht da, oder Sex-Toys, das sollte man vielleicht dazu sagen.
Genau. Nein, also ganz mal ein Kaufhaus. Dieses Gespräch am Ende im Kaufhaus hätte eigentlich schon nach der Kiffer-Szene kommen können. Und alles dazwischen ist quasi der Ausbruch eines Mannes, der glaubt, für sich was retten zu müssen, was er eigentlich nur mit seiner Frau retten kann. Und dazwischen, das alles dazwischen zu setzen und dann das aber ganz auf diese einfachste, simpelste, aber das ist immer die Note, die man halt nicht sieht, sondern die meisten Lösungen versucht man auch wegzudrängen oder sich in andere Dinge zu stürzen. Aber das dann auf diese Note auch enden zu lassen, die es eigentlich die ganze Zeit schon gebraucht hätte, ist halt eigentlich auch so smart und auch so konsequent. Und es gibt dann nicht den Big Bang am Ende. Also, haha. Also, den gibt's da natürlich, aber das ist nicht mehr im Film. Aber nee, es gibt halt nicht mehr die Big Revelation. Es gibt keinen Plot-Twist mehr. Es gibt kein großes Tohuwabohu. Es ist super simpel eigentlich, die Geschichte. Aber sie ist so krass gut erzählt und so mit vielen Facetten erzählt, in einem Film erzählt, in dem man sich super stark verlieren kann, dass du selber teilweise auch schon dann wieder das aus den Augen verlierst, was eigentlich das Einfachste wäre, weil du dann plötzlich mit drin bist in diesem ganzen Conspiracy-Bums-Abenteuer von Bill. Das ist wirklich, wirklich clever geschrieben. War ich wirklich sehr beeindruckt vom Writing hier.
Ich glaube von einem Filmprofessor aus den USA oder so hatte ich einen kurzen Ausschnitt gelesen, dass er das Ganze als Liebesbrief an seine Frau gedreht hat, weil sie mit ihm dann als Stand-in für Bill sozusagen, mit seinen Eskapaden, mit seinen Drehs und so weiter und so fort, halt immer, dass sie ihn immer zu ihm gehalten hat, egal was er getan hat. Fand ich eigentlich ganz schön, den Gedanken.
Macht irgendwie dann Sinn, wenn man so lesen möchte. Klar, auf jeden Fall. Ich meine, auch hier alleine, musst du ja überlegen, wenn du gerade schon bei Dreh dran warst, ne, der Film hält ja immer noch den Guinness World Record für den längsten anhaltenden, am Stück gedrehten Film, ne? Also die längsten Drehtage, ich glaube 400 waren es.
Er hat Tom Cruise, ich glaube, irgendwie einen Tag lang nur durch eine Tür gehen lassen, weil er es falsch gemacht hat.
Ja, gut, ist ja nicht so einfach. Das muss man auch mal lernen. Ja, ich meine, Tom Cruise und Kidman, die haben halt quasi auch die 400 Tage, haben sie komplett in England gelebt. Als Amerikaner natürlich. Und die hatten zu der Zeit ja auch selber schon echte Kinder zusammen.
Oh.
Und die waren auch mit. Und die Kinder haben während der 400 Drehtage sogar schon englischen Akzent entwickelt, weil die so lange da waren. Und den haben sie dann erst ein halbes Jahr später wieder losgeworden, nachdem sie wieder in den USA zurück waren. So. Und meine Lieblingsanekdote zum ganzen Film, die habe ich erst jetzt heute auf Twitter gelernt. Grüße an auch einen Matze, unser Hörer, lieber aus Hamburg. Das wusste ich gar nicht, das habe ich mir nochmal nachgegoogelt. Mein Lieblings-Funfact zum Film ist, Sky Dumont meinte nach dem Film, nach den Dreharbeiten meinte er, war er einer der besten Freunde von Tom Cruise. Und die waren super dicke angeblich. Und dann waren sie irgendwie wieder, ich glaube, am Bambi 2007 hätten sie sich dann wieder getroffen. Das war das erste Mal dann nach den Dreharbeiten, wo sie wieder aufeinander getroffen sind. Da war Tom Cruise in Deutschland. Und er hätte ihn auf den Bambis halt gegrüßt und meinte so, ey, Tom, was geht ab? Und er wäre einfach weggegangen und meinte, er hat ihn so getan, als ob er ihn nicht kennt. Und Sky Dumont wäre, das hat er irgendwie erst vor 2 Jahren im Interview erzählt, und Sky Dumont meint, er wäre bis heute, ist er sauer auf Tom Cruise oder ist halt traurig, dass er ihn geditcht hat. Und jetzt habe ich den Film gesehen und ich denke mir, ja, okay, also ich hab das erst gelesen und dann den Film geguckt.
Sie haben halt keine Szene zusammen.
Genau, und nach dem Film war ich halt aber auch so, okay, anhand dieser Story dachte ich jetzt aber auch, Sky Dumont wäre irgendwie Second Lead Und die beiden hätten halt 400 Tage zusammen da irgendwie dick und dünn gedreht. Sky Demos hat ungelogen nur 7 Minuten im Film. Also, das kannst du mir nicht erzählen, dass die beiden dann irgendwie da die Best Buddies of the World waren. Nur weil er vielleicht mit ihm einmal am Set geredet hat oder so. Also, ja, weiß ich nicht. Aber fand ich mega lustig auf jeden Fall.
Wärst du mit deinen Ausführungen soweit durch? Weil ich habe noch 2 bis 5 Dinge.
Gerne, gerne. Lass uns gerne diskutieren. Also abschließend nochmal, um es nochmal jetzt kurz nur das Fazit zu geben. Super geiler Film. Ich fand den mega gut. Ich fand halt die ganze Metaphorik, wie der Film halt inszeniert, das Schauspiel mega gut. Also ich meine, klar, mit den beiden da im Leadcast spielen beide fantastisch. Ganze Ausstattung, wie der geschossen ist, die ganze Stimmung. Wie gesagt, die falschen Fährten, auf die er dich führt, der Soundtrack, alles mega. Ich fand ihn richtig, richtig stark. Hat mich, wie gesagt, so oft auf falsche Fährten geführt, hat mich dann mittendrin komplett geturnt, wo ich wirklich dachte, das Ding wird jetzt ein ernsthafter Thriller mit irgendwelchen, noch mit Morden und hast du nicht gesehen. Aber nein, es ist eigentlich, wie gesagt, eine komplette Ehe-Metapher. Und Brett hat mich komplett abgeholt.
Geil. Freut mich sehr. Eine wichtige Sache, glaube ich, ja, ist zu wissen, worauf das Ganze basiert. Es basiert nämlich auf der Traumnovelle von Arthur Schnitzler. Mhm. In ganz, ganz groben. Und vor allen Dingen geht es um diesen Traumpart. Mhm. Der ganze Film funktioniert nämlich im Grunde genommen wie eine Art Traum von ihm.
Mhm. Ja. Ja.
Das geht schon in den ersten Szenen los, denn die haben enorm viele Anschlussfehler und Sprünge in den Locations. Was halt, gerade Anschlussfehler sind ja für einen Perfektionisten wie Kubrick sehr ungewöhnlich. Mhm. Und genau dadurch soll halt diese traumhafte Atmosphäre entstehen. Mhm. Dass du gerade im Grunde genommen einen Traum zusiehst, so ein bisschen in die Richtung. Das Ganze wird auch dadurch verdeutlicht, dass Bill, wenn er durch New York streift, geht er im Grunde genommen nur durch ein Set. Die gesamte Zeit. Das ändert sich nicht.
Ja, genau, ja.
Und trotzdem landet er dann irgendwie immer woanders.
Naja, er setzt sich immer nur ins Taxi und sofort wieder am nächsten Laden und so. Und das ist immer, er geht immer nur im Block quasi.
Ja, genau. Ja. Und das haben sie wirklich nur in einem Block gedreht.
Ja, ich weiß. Und das Ding ist ja auch, der Film wurde ja so ein bisschen außerhalb von London gedreht. Und aber sie mussten ja auch, so tun, es wäre New York. Und auch die ganzen Reklametafeln sind ja alle digital. Ja.
Wo du gerade Reklametafeln
sagst. Oder viele der Tafeln, ja.
Es hilft wohl enorm, auf die ganzen Hintergründe zu achten. Denn ein Thema, was sich auch durch den ganzen Film zieht, sind Hunde. Ich würde schon sagen, tierische Art und Weise oder diesen animalischen Instinkt, den dem Menschen
ja durchaus nachgeht, ja,
irgendwo besitzen. Und wer zum Beispiel ein Hund ist, ist der Kostümschaubesitzer. Der ist nämlich, da habe ich auch eine Auflistung gesehen mit Hinweisen, was eigentlich darauf deutet, dass er ein Wachhund ist. Weil er ist ja letzten Endes auch der, der es Bill letzten erlaubt, überhaupt auf diese Party irgendwie zu kommen. Und es ist halt, ganz viele von diesen sinnlos wirkenden Dialogen haben alle doch irgendwo einen Sinn. Wenn er ihn fragt, so, ey, hier, ich habe Haarverlust, was soll ich machen? Und dann sagt Bill, geh mal zum irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was genau, was das
ja für ein Doktor ja, ja, war. Er sagt, das halt ist nicht meine Spezialität, meine Zuständigkeit, geh mal zum Trypologen oder sowas. Ja.
Genau. Und wenn man darauf achtet, alle Leute, die irgendwo Tore aufhalten oder so, haben schütteres Haar. Und so eine Sachen sind halt in diesem Film. Das ist halt unfassbar. Und der Kostümbesitzer nennt seine Tochter Bitch, was ja eigentlich auch nur der Begriff für eine weibliche Hündin ist.
Ah, okay.
Und genau so, diese Sachen sind da teilweise so häufig.
Ich dachte, er wäre nur ein Arschloch.
Ja, im Film ist er das halt auch. Oder dann diese gesamte Geschichte, ich musste so lachen, aber es ergibt natürlich, wenn du einer Traumlogik folgst, absolut Sinn, dass er alles schafft, alle Informationen bekommt, indem er sagt, ich bin Arzt, hier mein Ausweis.
Ja, stimmt, das ist auch super. Auch in dem Café, ne?
Ja.
Wo die Besitzerin fragt, wo das Hotel von seinem Kumpel Nightingale ist. Und sie so, das kann ich dir wirklich nicht sagen, er ist zwar jeden Tag hier und so, ich kenne ihn auch, aber ist ja privat. Und er so, ich bin Arzt. Ja, also er hält ja, er zeigt auch immer seinen Arzt aus, weil es aber wie ein Kopf wäre oder
ja,
so.
Ja, eben, genau ja, das. Ja. Dann hast du natürlich auch so Nick Nightingale. Was ist das für ein Name?
Ja gut, es kann aber auch Künstlername sein. Ich meine, er ist ja Artist, ne?
Ja, aber ja, das verstärkt dann halt auch dieses Traumgedöns.
Und komplett, aber allerdings auf der anderen Seite natürlich auch so, okay, sehe ich alles, spannend. Natürlich aber auch zum Beispiel mit der Nummer wegen dem Kostümshop-Besitzer und der Tochter. Gleichzeitig ist es ja aber auch immer wieder, das ist wie mit der Sexarbeiterin und auch mit der Tochter, er gerät ja immer in Situationen, die immer verdeutlichen, wie einfach es eigentlich wäre, für ihn an Sex zu kommen.
Ja.
Also ständig überall, wo er ist, muss er eigentlich nur ja, bitte sagen und er hat's. Das ist ja auch so ein Ding. Ja.
Genau, aber auch da, wenn es könnte ja auch einfach eine Wunschvorstellung von ihm sein,
klar,
dass es genau so ist.
Ja.
Denn Machtpositionen sind in dem Film auch relativ wichtig.
Ja, das stimmt.
So,
ja.
Er fühlt sich ja dadurch komplett untergraben, dass sie sagt, er ist ja seiner so sicher, dass sie ihn niemals betrügen würde. Mhm. Und als sie ihm dann sagt, so, nee, ey, ich wäre ganz kurz davor gewesen, erst dadurch kommt er überhaupt in dieses Hamsterrad.
Diesen Modus, ja.
Und dann sieht er sich häufig Leuten gegenüber, die irgendwo dann doch noch mal ein Stückchen mächtiger sind, wie zum Beispiel dann auf dieser Party dieser Red Cloak, der wie so ein Zeremonienmeister irgendwo sitzt und alle sind um ihn rum und er wird einfach bloßgestellt. Und
er soll sich ausziehen, ja.
Ja.
Ja, sowieso. Ich meine, er ist ja, deswegen sag ich ja vorhin, er benutzt ja seine Brieftasche wie ein Penis quasi. Also er schmeißt ja einfach jedem Geld hin, weil er alles bekommt, was er will. Und er fühlt sich ja auch einfach natürlich sehr mächtig und sehr, er ist natürlich einfach ein erfolgreicher Mann. Und das lässt natürlich überall raushängen so.
Ja.
Und das wird ihm ja in dem Moment dann auch genommen bei der Zeremonie natürlich komplett.
Also das sind dann so diese paar losen Gedanken. Aber
ja, ja.
In dem Film steckt super viel, auch was Farbgebung angeht. Mhm. Rot ist sehr weiblich aufgeladen und steht häufig für Erotik, während Blau dann eben für eine unterkühlte Beziehung und die Männlichkeit dann in dem Film steht. Also es ist, liebe den komplett.
Allein das Schlafzimmer von den beiden, wenn er mal reinkommt, dachte das Schlafzimmer immer komplett blau entsättigt.
Genau.
Halt kalt, ja klar. Ja.
Also es ist wirklich ein famoser Film, der als Film an sich seine weirden Stellen hat, aber sehr gut funktioniert.
Ja.
Ich finde nämlich auch schon von Anfang an die Atmosphäre super, super weird und spannend und intensiv einfach. Und dann der Thriller-Part ist natürlich dann irgendwo geradliniger, aber wie du schon meintest, auch trotzdem super spannend. Aber wenn man sich dann da tiefer eingraben möchte, dann gibt es so viel mehr, was irgendwo auch Sinn ergibt. Und das liebe ich an dem Ding.
Ja. Ja, sehe ich komplett genauso. Also echt super, super spannender Film. Kann man sehr viel. Also man kann ihn einfach gucken und versteht die Metapher. Man kann halt, wenn man Bock hat, kann man ihn aber doch komplett sezieren. So.
Mhm.
Und ja, da merkst du halt einfach, also, wenn du gerade gesagt hast, ich glaube, diese Szene, es gibt einmal diese Szene, wo Bill und hier dieser Victor diese Billard-Szene haben, wo die dieses lange Gespräch ja führen. Die Szene dauert ewig, die dauert, glaube ich, 12, 15 Minuten oder so, wie super lange. Komplettes Gespräch. Und ich glaube, allein die hat, glaube ich, Kubrick irgendwie, ich glaube, 40 Tage drehen lassen. Weil er halt mit jedem Satz unzufrieden war. Nochmal drehen, nochmal drehen, nochmal drehen, nochmal drehen. Und ey, es muss so krass gewesen sein, ja.
Das was auch ganz interessant ist, weil Kubrick hatte eigentlich keinen Bock zu drehen. Er wollte halt, Filme machen, aber dieses sich mit den Schauspielern auseinandersetzen und so weiter und so fort, das fand er eigentlich immer kacke. Dementsprechend ist es halt so spannend, dass es bei Ice White Shut dann umgekehrt war, dass er allen anderen auf den Sack gegangen ist, weil er so viel drehen wollte.
Ja, das Ding ist halt wohl, dass also er meinte wohl irgendwie mal, dass oder vielleicht wer es gesagt hat, aber jedenfalls war wohl so, das Problem war in dieser Szene oder überhaupt der Szene wohl mit Pollack. Er kam mit Pollack nicht klar, weil Pollack selber ja Regisseur ist, ne? Also war. Der hat ja auch hier die Firma mit Tom Cruise auch gemacht und so. Die kannten sich ja auch schon. Und er wollte wohl seine Szenen quasi so ein bisschen selbst mitdirigieren, wie er es eigentlich auch selber beim Set macht. Und da kamen sich er und Kubrick wohl sehr in die Quere. Und deswegen hat halt Pollack immer so gespielt, wie er es auch inszenieren würde, aber hat nicht auf Kubrick gehört. Und deswegen hat Kubrick das so lange durchgezogen, bis er die Fresse gehalten hat und das gemacht hat, was er will. So. Das war wohl sehr schwierig mit den beiden.
Das war schon ein Tyrann, der Typ, ey.
Das war wohl nicht so einfach, ja.
War hart. Aber nee, freut mich, dass du den
aber
findest.
Ich fand den mega, ja. Hab mich wirklich, werde ich auf jeden Fall noch mal gucken, definitiv. Also
geil.
Den habe ich nicht zum letzten Mal gesehen. Den fand ich wirklich, wirklich stark.
Weil der auch in meiner Wahrnehmung als einer der schwächsten Kubricks gilt. Und ich finde immer noch, also für mich nicht. Ich komme zum Beispiel mit 2001 nicht klar, aber das liegt auch einfach an mir. Und ich finde Ice White Shot einfach wirklich fantastisch. Auch der Titel dann ist auch wieder dieses Traumdeutungsgedöns, weil ja, ja. Die Augen sind geschlossen, Blair. Ne?
Augen weit geschlossen, ja.
Genau.
Ja, nee, super. Super Ding. Sehr froh, den jetzt zu kennen und auf jeden Fall auf meiner Kubrick-Liste auf jeden Fall doch recht hoch gerankt, würde ich behaupten, ja.
Cool. Man könnte fast meinen, dass Bill ein bisschen mad wird während des Films. André möchte nicht mehr. Deswegen werde ich jetzt einfach weiterreden.
Was für eine Überleitung. Ja, es stimmt, aber ich sag mal so, er muss nicht so mad werden wie ein gewisser anderer Herr, mit dem du dich beschäftigt hast.
Genau, ich habe nämlich geschaut Mad Max aus dem Jahre 1979. Regie geführt hat George Miller. Den kennt man heutzutage inzwischen. Er hat diverse Filme gemacht. Interessanterweise, es war sein Regiedebüt. Zumindest eines Langfilms. Er hat danach noch Mad Max 2 und Mad Max 3 gemacht. Und Mad Max Fury Road. Aber auf der anderen Seite auch Schweinchen Babe in der großen Stadt, Happy Feet 1 und 2.
Seine Vita ist geil, ne?
Ich liebe es.
Das ist richtig nice, ja. Und er hat den Twilight Zone Film gemacht damals.
Und die Hexen von Eastwick.
Ja, genau, den hat er auch gemacht, stimmt, ja. Und er dreht jetzt gerade im Furiosa, ne?
Genau. Also man könnte meinen, das Mad Max-Universum wäre so ein bisschen sein Ding.
Könnte man.
Im Cast haben wir natürlich den allseits bekannten Antisemiten und furchtbaren Menschen, Mel Gibson. Als Max, da haben wir Joanne Samuel als seine Frau. Hugh Case Byrne? Das ist ein ganz merkwürdig geschriebener Name. Als, oh, wie hieß er? Er hatte so einen herrlich doofen Namen. Toe Cutter.
Was in der deutschen Synchro was lustig ist, weil in der deutschen Synchro sagen sie öfter, also nicht immer, aber manche Charaktere, wenn sie seinen Namen aussprechen, sagen sie Toe Cutter, weil sie offensichtlich nicht Toe aussprechen konnten.
Ja, das ist merkwürdig. Zwei Schneider. Steve Bisley als Jim Goose und Tim Burns als Johnny the Boy. Der Film hat einige Preise abgeräumt. Unter anderem, also am meisten beim Australian Film Institute. Für den besten Score, Achievement in Sound Design, Achievement in Editing und der Film hat einen Special Award bekommen für die Stuntarbeit. Das fand ich eigentlich ganz cool. Stuntarbeit gebe ich Ihnen. Editing sollten wir vielleicht drüber sprechen gleich. Den Film gibt es in diversen Formen und Farben, DVD und Blu-ray einzeln, relativ selten. Es gibt aber sehr, sehr viele Collections mit den drei alten Mad Max, mit Fury Road noch dabei. Auf den eingängigen Streaming-Diensten ist er nicht umsonst verfügbar, aber Apple Plus und Amazon Prime zum Leihen, da kriegt man den im Regelfall. Auf der IMDb hat der Film eine 6,9, auf Letterboxd eine 3,3. Also keine allzu große Diskrepanz, rechnen wir beieinander. Ich hatte erwartet. Ich kannte Ausschnitte aus Donnerkuppel und Fury Road habe ich gesehen. Dementsprechend hatte ich ein Endzeit-Apokalypsen-Szenario mit sehr viel Wüste und sehr viel Sand erwartet. Und einem Max, einen desillusionierten Helden, der irgendwie Dinge tun muss, um am Leben zu bleiben.
Fast.
Ja, so gar nicht. ich werde mal die ersten zwei Sätze aus der Inhaltsangabe vorlesen von der OFDB vom Sternchen, Platzhalter-Account, Sternchen. Denn der Rest ist ein bisschen viel. Aber das erkläre ich dann gleich, während ich durch den Film gehe. Ein paar Tage in der Zukunft. Ich mag die Zeitangabe. Outback-Cops jagen den durchgeknallten Knight Rider. Nur Max kann ihn stoppen. Und schickt damit unwissentlich Toe Cutter und seine Biker auf einen Rachefeldzug. Mit ihren Feuerstühlen heizen sie die Gegend ein. Das ist so der grobe Plot am Anfang von Mad Max.
Ja.
Der Film beginnt direkt, ohne große Umschweife, mit einer riesigen Verfolgungsjagd. Mit super coolen Action-Szenen, mit Autos, die zu Schrott gefahren werden und dann noch weiter. Und das war schon cool, aber auf der anderen Seite dachte ich mir von Anfang an, meine Fresse, Was sind die Polizisten für unsympathische Arschlöcher in dieser Welt?
Ja, schon.
Und das hat sich als ein bisschen als Problem erwiesen, denn nach dieser Öffnungssequenz soll man mit denen mitfühlen und denen irgendwie ja, sein Mitleid geben. Und ich hatte dann wirklich diese Anti-Haltung, dass ich hier saß, ne, you had it coming. Jetzt nicht in der Art und Weise, aber zum Beispiel gibt es ja eine Szene, wobei das gleich noch. Erstmal Worldbuilding. Ich war komplett überrascht, dass der Film sehr grün ist, verhältnismäßig. Ich dachte am Anfang tatsächlich, dass der Beginn irgendwie eine Art Flashback ist, so wie es vorher war. Aber dieser gesamte Film ist im Grunde genommen die Origin-Story von Max.
Ja.
Und zwar vom Anfang als Polizist über den tragischen, ja, ich will Unfall sagen, das stimmt aber nicht, den tragischen, Spoiler, der Film ist sehr alt, Tod seiner Frau und seines Kindes bis hin zu ihm als Racheengel. Und das hat mich echt so ein bisschen überrascht und hatte am Anfang mein Interesse geweckt, weil ich mag Origin Stories, ich finde das immer ganz spannend. Und dadurch, dass der Film halt, wie der Film am Anfang schon sagt, nur ein paar Tage in der Zukunft spielt, im Grunde genommen, ist der halt nicht so komplett out of the world, Fury Road, es gibt gar kein Wasser mehr und alle sind nur noch am Austicken, sondern es ist schon irgendwie realistischer verankert. Der Film macht sein Worldbuilding halt auch sehr viel durch die Optik. Es wird eigentlich so gut wie nichts erklärt. Sondern du siehst, die Polizeistation ist irgendwie abgerockt. Sie tragen Lederklamotten, um sich gegen Dinge zu schützen. Die Autos sehen sehr zusammengebastelt aus und all das. Und die Biker-Gang, die ist halt völlig batshit crazy. Die sind halt nur noch am Austicken. Gerade Toe Cutter, der seinen besten Freund Knight Rider verloren hat. Ich musste immer an Michael Knight denken.
Naja, klar, die hatten nicht alle so geile Nicknames.
Ja, das war schon cool. Da kann ich auch schon mal sagen, ich finde, dass der Toe Cutter so viel besser spielt als Gibson. Mel Gibson ist in diesem Film körperlich durchaus präsent, aber gerade wenn es so Richtung Emotionalität oder sowas geht, da verkackt er irgendwie. Also das funktioniert für mich so gar nicht.
Nee, seine Emotionspalette ist nicht so breit in dem Film, ja.
Generell, die erste halbe Stunde hat dieser Film eigentlich keine Geschichte. Mhm. So, man hat diese dolle Verfolgungsjagd, man hört Namen hin und her geschmissen, der Knight Rider, und dann ist da auch einmal diese Motorradgang, die eine Stadt terrorisiert und eine junge Frau vergewaltigt, weil macht man halt. Aber so richtig mich reingezogen hat das jetzt nicht außerhalb der Actionsequenz am Anfang. Und das ist mein größtes Problem mit dem Film gewesen. Die Geschichte, die er erzählt, ist nicht sonderlich spannend. Es ist so ein Müh mehr Geschichte als bei Fury Road. Viel jetzt auch nicht unbedingt. Dafür gibt es aber so viel mehr Szenen, in denen nichts explodiert und in denen nicht irgendwo eine Verfolgungsjagd stattfindet, dass echt ein bisschen Leerlauf aufkommt. Oder nicht nur ein bisschen, sondern auch gerne mal ein bisschen mehr. Es ist dann immer so, dass der Plot einmal ganz kurz vorangeschoben wird und dann sieht man Max, wie er mit seiner Frau rumtodelt. Mhm. Und dann kommt wieder so ein ganz wenig Plot-Device und dann sieht man seinen Kumpelpolizisten, wie er mit einer Sängerin vögelt. Und das ist halt so, ja, tu irgendwas, was spannend ist, Film. Die Action-Szenen dann, und das meinte ich eben gerade auch mit Stunt, die sind geil. Die sind richtig cool, gerade wenn man sich denkt, dass der Film halt Anfang, also Ende der 70er entstanden ist, was da alles zu Bruch geht und wie die Stunt-Leute auch arbeiten. Und zum Beispiel in einer Szene sieht man, dass der, ich glaube, das war ein Mensch, so wie der gefallen ist, dass der einfach ein Motorrad gegen den Kopf bekommt. Das ist schon krass. Aber was mir echt auch viel verhagelt hat, war der Schnitt.
Ja.
Also, ich weiß nicht, was George Miller da geritten hat, aber teilweise erkennst du gar nichts, weil irgendwo hingeschnitten wird und innerhalb von einer Millisekunde wieder weggefühlt. Und das soll aber in der Actionsequenz irgendwie Übersicht oder so bringen. Und das ist immer so, nee.
Ja, Übersicht würde ich noch nicht mal sagen, wenn ich da kurz mal reingrätschen darf. Ich glaube, also was dem Film im Schnitt echt leider nicht gut getan hat, war, dass eher andersrum, dass Miller viel kaschieren musste. Mhm. Beziehungsweise so zurechtschneiden musste, dass es eben aus einem Guss wirkt, was es aber meist nicht war. Der Film war ja extrem günstig. So.
Ja.
Und so quasi alles, was man im Film auch irgendwie sieht, war nur einmal da. Jeder Stunt, jeder Crash war, musste quasi beim ersten Mal sitzen, weil die hatten jetzt nicht 10 Autos, die sie crashen können, die hatten halt eins, so für eine Szene. Und deswegen war alles halt super so auf Druck aus und alles musste direkt perfekt klappen. Und wenn es halt nicht geklappt hat, dann sieht man das im Film, nämlich am schlechten Schnitt meistens. Dann weiß man irgendwie, da hat was nicht funktioniert und sie muss es doch mal irgendwie anders nochmal drehen und dann irgendwas zurechtschustern, sodass es wie eine Szene wirkt. Und das klappt halt nie.
Nee, nicht wirklich.
Und das merkt man leider oft, dass der Film oft komisch schneidet, weil wahrscheinlich die Szene da einfach nicht vernünftig funktioniert hat, ja.
Aber dafür ist es dann durchaus beeindruckend, dass dann ein Gros der Action-Szenen wirklich, wirklich gut ist.
Ja. Also wenn es dann wirklich scheppert und da mal so ein Auto durch die Gegend fliegt, das ist schon beeindruckend, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Selbst die Biker-Gang waren ja echte Biker. Also es waren ja keine Schauspieler.
Ach, schon an.
Also die Antagonisten-Crew waren echte Biker, die Miller kannte oder angefragt hat. Und die sollten einfach dann da rumfahren und Scheiße machen.
Haben sie gut gemacht.
Ja.
Es ist ein wenig komisch, das zu sagen, weil ich bin bei weitem kein Experte auf diesem Gebiet. Ich habe nur einen Film dieses Genres gesehen. Mhm. Aber teilweise hatte der so ein 70er-Jahre-Slasher-Feeling irgendwie für mich. Ich weiß nicht, ob das an den Farben liegt oder gerade dann gegen Ende da diese Waldszene.
Ja, also so das, quasi der Revenge-Part, würde ich sagen. Da würde ich dir zustimmen.
Auch schon vorher dann. Also,
okay.
Gerade wenn es dann losgeht, wenn sie am Strand ist und sich ein Eis holt. Mhm. Ab da hat er schon so sein irgendwie Slasher-Horror-Feeling.
Nee, von mir, ja, also genau. Spätestens vielleicht dann, wenn sie zu dieser Farm sind, bei diesem Ehepaar, bei diesem Älteren.
Genau.
So ein bisschen Texas Chainsaw Massacre-Vibes vielleicht.
Das ist es nämlich. Ich kenne aus diesem Genre eigentlich nur TCM. Aber rein von Farbe und sowas falsch, ging es schon für mich persönlich, was ich halt davon weiß, schon so ein bisschen in die Richtung. Das war, hat dem Film ganz gut getan. Dann wurde der auch ein Stückchen intensiver. Und das lag auch in erster Linie daran, was passiert. Es ist schon hart, dass sie stirbt und das Kind, das Kleinkind. Auf der anderen Seite, man hat es halt 70 Meter gegen den Wind gerochen. Es ist jetzt nicht irgendwie überraschend oder so, aber es führt dann zu dem ganz guten Revenge-Part von ihm. Auf der anderen Seite, der geht hier nur Viertelstunde oder so, 20 Minuten allerhöchstens. Mhm. Und der Film ist halt nicht lang, bis es aber dahin kommt, dauert das relativ lang. Und sämtliche Inhaltsangaben, die du findest, die erzählen das schon.
Ja. Obwohl es eigentlich erst nach 1,5 Stunden passiert fast, ja.
Ja. Deswegen habe ich das jetzt so ein bisschen ausgespart.
Mm. Also böse Zungen behaupten auch, also ich, der Film fühlt sich schon halt krass danach an, als ob das die Idee gewesen wäre auf dem Papier.
Ja.
Und alles davor musste halt noch davor gedreht werden.
Ja, absolut.
Das ist halt leider ein bisschen das Problem des Films, ja.
Können wir mal darüber reden, wie ätzend, also wie schlecht Eltern die beiden sind?
Ja, ziemlich.
Alter, das Kind dattelt da mit einer Pistole rum. So, und die beiden sind halt nur am Reden. Die haben auch irgendwie gefühlt überhaupt kein Interesse an ihrem Kind.
Nee, jetzt gar nicht.
Das ist super seltsam.
Ja.
Und selbst den Hund, den sie sich dann holen, auch diese Montage, wenn er dann seinen Job hinschmeißt, weil aus irgendeinem Grund Auto. Gibt es noch Anwälte und Anklagen. Niemand weiß, was da los ist.
Ja, die Welt ist ja noch nicht komplett am Arsch. Es ist ja scheinbar nur Rohstoffknappheit und ein bisschen Outlaw. So.
Das ist schon sehr merkwürdig. Und dann schmeißt er seinen Job hin, weil ist ja alles ungerecht. Dann zieht er erstmal mit seiner Frau oder mit dem Wohnwagen durch die Gegend im Grunde genommen. Man hat eine sehr merkwürdige Montage da. Und auch da. Sie kaufen sich einen Hund. Und der, habe ich das richtig gesehen? Der kommt um, ne?
Ja.
Ja. Scheiß Film. Ja, aber das Kind ist halt so komplett egal. Deswegen ist es dann auch nicht irgendwie schockierend oder so, wenn es stirbt. Natürlich, ein Kleinkind ermordet wird, ist schon hart. Aber es war so, es hat mich irgendwie kalt gelassen. Und das ist schon seltsam.
Wie gesagt, es ist leider ein Problem des Films, es passiert einfach zu spät. Also hart es klingt, aber wie gesagt, der Grundplot, dass Max jemand ist, also dass Max die Familie genommen wird und er Rache nimmt, ist kein Oscar-reifer Plot. Aber ich glaube, wie gesagt, das war eigentlich mal die Idee des Films, mit dem Worldbuilding zusammen vielleicht. Aber das passiert halt so spät, dass, wie gesagt hast, der Film davor hat so wenig Handlung bis zu dem Zeitpunkt, dass er automatisch Leerlauf bekommt. Er hätte viel, weil auch dann muss man auch sagen, ich finde, der Revenge-Part ist viel zu kurz dafür. Dafür, dass der Rest so viel Build-up ist, ist der dann super kurz und knackig und auch irgendwie so ein bisschen. Genau wie halt, also der ist auch, also genau wie der Tod der Familie nicht so krass impacted, wie es sollte, überhaupt ist der Revenge-Part nicht. Also, nicht so befriedigend, wie er sein sollte.
Die 2,5 Szenen sind cool.
Ja.
Aber ja, es sind halt nur 2,5 Szenen. Auch so dann dieses, er wird angeschossen und sein Arm wird gebrochen, weil da ein Motorrad drüber fährt. Das ist halt auch eine halbe Szene später gefühlt egal.
Mhm. So. Ja, nur sein Bein halt bleibt, ne? Ja.
Ja. Also das ist alles.
Nee, also wie gesagt, das ist leider, das sehe ich auch so. Es ist ein großes Problem des Films, dass den eigentlichen Plot, um den es geht, den eigentlich jeder sehen will, der passiert leider viel zu spät und ist dann auch viel zu schnell vorbei auch wieder. Ja.
Also, das ist halt auch so ein Film, über den man nicht viel reden kann. Es ist ein B-Movie.
Ja, absolut. Auf jeden Fall.
Durch und durch. Mit spannenden Ideen. Er ist interessant. Aber er ist eben auch super langatmig an vielen Stellen. Hat uninteressante Figuren, die einem komplett am Arsch vorbeigehen. Die Action-Szenen reißen es halt wirklich, wirklich hoch. Die sind fantastisch. Die sind klasse. Es ist in erster Linie ein Action-Piece. Aber am Ende bietet er davon einfach ein bisschen zu wenig.
Wie gesagt, ich finde halt gerade, dass die Action angeht, also klar, es ist immer noch, also es zählt erstmal, was du siehst, aber wenn man dann nochmal im Hinterkopf hat, wie gesagt, dass sie so, dass es alles self-made ist, so, dass sie nicht mal Kohle hatten, irgendwie, ich glaube, teilweise wurden die Actor nur in Bier bezahlt, so, also so schlimm, so günstig war der. Und quasi,
es ist beeindruckend.
Und alle Stunts waren ja illegal, ne? Also sie haben das ja auf öffentlichen Straßen gedreht und haben die gedreht und sind schnell wieder abgehauen, bevor die Polizei kommt. Also es ist schon so ein krass Hau-und-Pappe-Film. Unter dem Aspekt ist es halt nochmal beeindruckender, aber es nützt halt dem Film letztendlich beim Gucken trotzdem nichts, weil die Langeweile kommt halt trotzdem leider vor, ja.
Eben. Dementsprechend würde ich, und das hätte ich nicht gedacht, weil ich fand Fury Road gut, aber ich bin jetzt keiner, der komplett ausrastet bei dem. Mhm. Aber ich würde Fury Road den auf jeden Fall vorziehen.
Das ist jetzt, glaube ich, nicht so schwierig, ja.
Nee. Da ist halt die Frage, ich bin der Meinung, der zweite soll ja so von der Ursprungstrilogie, der ist, glaube ich, der beliebteste.
Ja.
Ist jetzt ein bisschen schade, weil nach dem ersten habe ich nicht so richtig Bock, den zu gucken. Aber vielleicht.
Also ab zwei ist dann wirklich aber auch das Wastelanding drin. Ne? Genau. Also deswegen sind halt auch, glaube ich, so viele verwundert, dass es beim ersten nicht ist. Genau, das ist nämlich der Punkt. Also im Grunde ist die, wie du selber gesagt hast, der erste, glaube ich, ist ein Origin-Ding. Und quasi die Welt verfällt immer weiter halt, ne, im Laufe der Reihe. So, das ist halt die Idee halt, genau. Ja.
Dementsprechend bin ich mal gespannt, was bei Furiosa
ist. Aber der zweite ist halt, der erste ist ja auch nicht wirklich hart und so, ne, also.
Er hat seine, also das für mich als jemand, der jetzt keine Splatter-Filme oder so regelmäßig guckt, hat er schon seine knackigen Szenen so.
Er hat seine Härten, aber ist jetzt auch jetzt, also das meiste passiert auch offscreen tatsächlich. Es wird nur angedeutet so. Und ab dem zweiten wird es dann auch ein bisschen härter und, ne, so, ja.
Ja. Okay. Ja. Aber insgesamt interessanter Film, rein für die Historie vielleicht anguckbar, aber jetzt nichts, wo ich sage, ja, muss ich mir jetzt unbedingt wieder anschauen.
Nee, genau, also sehe ich tatsächlich selber so. Also ich bin auch kein mega Fan von dem Film, aber wie du sagst, ich finde ihn wichtig, dann mal den mal gesehen zu haben, wie du sagst, für das Origin, ne? Wo es herkommt. Das ist, glaube ich, ganz entspannt einfach bei dem Film. Und wie gesagt, vielleicht ist es auch wieder so ein Film, wo man auch dann, wo die Trivia dann noch zusammen mit dem Film noch mehr Bedeutung kriegt. Also, weil die Trivia ist halt wirklich spannend dazu. Und zu sehen, auch wo das herkommt, das Ganze, auch halt George Miller, wo der herkommt, ne? Also ich meine, wie er hier quasi, der hat den Film ja selbst finanziert, komplett ohne Funding, indem er in einem AR-Room gearbeitet hat im Krankenhaus. Den ganzen Film sich quasi im Krankenhaus erarbeitet und dann gedreht und plötzlich war er halt am Start so. Genau, halt ja wie Mel Gibson. Den kannte auch keine Sau. Der Film wurde damals beworben ohne Gibson. Der wurde nur mit Stunts beworben. Und Gibson sollte auch eigentlich den Typ gar nicht spielen. Der kam zu dem, ich glaube, seine Schwester hat vorgesprochen für den Film. Er ist mitgekommen als Begleitung und er wurde in der Nacht vorher zusammengeschlagen in der Kneipe. Und weil die dachten, er sieht so badass aus mit seinen Beulen und blauen Flecken, haben sie gefragt, ob er nicht mal auch vorsprechen will. Und ich glaube, er hat 10.000 Dollar.
Was wäre der Welt erspart geblieben, wenn er das nicht getan hätte?
Ja. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, wir wollen über ihn als Person gar nicht so viel reden. Er ist ein Arschloch, menschlich, wissen wir alle. Er hat trotzdem natürlich super Filme gemacht. Das ist halt immer die Frage, ne? Wie trennt man das und so? Aber ja, er ist ein Arschloch, aber auf jeden Fall weiß man so, wo er seine ersten Steps gemacht hat. Ich glaube, er hat 10.000 Dollar Gage bekommen für die Hauptrolle. Das ist nicht so wenig. Ist glaube ich, in dem Alter, ich glaube, er war 21. Ich finde auch, er erkennt ihn auch fast kaum teilweise. Er ist so jung.
Gesicht im Gesicht auf jeden Fall.
Ja, schon. Aber er hat auch manche Einstellungen, so, wo du denkst, so, ist das? Das ist ein Double irgendwie. So. er ist leider ein Trottel, aber ja, das mal hier so die Origins zu sehen, so ist trotzdem, finde ich, mal ganz spannend.
Ja. Wollen wir dann zum nächsten Schaubefehl kommen?
Machen wir das.
Möchtest du beginnen, mir den nächsten Film
zu sehen? Kommt der eigentlich auch in diesem Jahr? Ich gucke mal auf den Kalender.
Ja, also könnte.
Klären wir
gleich mal auf, Mike.
Das können wir auch on Mike klären. Unsere Zuhörerinnen dürfen das natürlich erfahren. Wenn wir nach Schedule gehen, kommt unsere nächste Folge dann am 1.1., wenn wir die vorher noch irgendwie aufgenommen kriegen, gucken wir mal.
Am 28. Nee,
wir sind ja im Samstagsrhythmus inzwischen. Das heißt, Neujahr kämen die eigentlich. Gucken wir mal. Wir machen weiter. Natürlich in der nächsten Folge. Und wer soll anfangen?
Gib du mir mal zuerst.
Ich geb dir.
Gib mir.
Machen wir nochmal einen Klassiker.
Nice.
Aber aus einer etwas anderen Richtung, wobei, sagen wir mal, Autos spielen auch keine unwichtige Rolle, oder sagen wir mal eher Trucks.
Ist es der Spielberg-Duell?
Nein, ganz weit weg. Ganz weit weg, Spielberg.
ist doch Spielberg-Duell,
also,
ne?
Also sowas Qualitatives brauchen wir jetzt hier nicht zum Ende des Jahres.
Ach, scheiße.
Du guckst bitte mal den.
Im Land der Raketenwürmer, Tremors.
Ja.
Trucks, okay, keine Ahnung.
Du wirst sehen.
Erstmal ein bisschen Speck, geil. Kevin Schinken ist dabei. Nice.
Ist ja einer meiner All-Time-Favs auch so rein. Ist auch ein B-Movie natürlich komplett.
Ja.
Aber der ist auch so ein Film, früher auf RTL 2 wie zum ersten Mal gesehen, bei einigen Szenen Albträumen bekommen, aber danach verstanden, dass das Ganze eigentlich eine Komödie sein soll. Mhm. Und ja.
Ja, das wird spannend. Bei mir ist es ein ich würde sagen, ein unterschätzter Klassiker. Denn ich habe ich habe die alle durchgeguckt und mir alle aufgeschrieben, die du von diesem Studio nicht gesehen hast.
Oha.
Es waren erstaunlich viele, fand ich. Aber da ist halt die Frage, ob du sie wirklich nicht gesehen hast oder nicht gelockt hast bei Letterboxd. Dementsprechend kennst du den hier?
Nein.
Ja, dann viel Spaß in Italien.
Ich gucke Porco Rosso. Ghibli-Film.
Genau.
Ja, ich habe noch Lücken, definitiv bei Ghibli. Ich habe ja neulich auch erst das wandelnde Schloss nachgeholt, freiwillig.
So bin ich draufgekommen.
Ja. Ich kenne also die großen fünf so quasi, aber so ein paar fehlen doch noch. Und der gehört dazu. Aber ich habe ihn auf jeden Fall im Regal. Ich habe nämlich alle Ghibli-Filme im Regal. Ich habe immer nur noch nicht alle davon gesehen, ja.
Dann viel Spaß. Für mich gehört Porco Rosso zu einem der besten Ghiblis.
Krass.
Ich liebe den wirklich sehr.
Das fliegende Schwein. Ja, okay, cool. Bin gespannt. Kann ich auch wieder mit Frau gucken. Ist ja auch großer Ghibli-Fan.
Ja.
Dann,
ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was du sagst.
Ich gehe mal davon aus, dass der auch Kriegsthematik hat, ne?
Ja.
Wenn ich schon den roten Flieger sehe, dann.
Das ist ein sehr wichtiger Teil.
Soll er Red Baron sein? Ist das schon mal eine richtige Assoziation?
Oder? Es geht um Kampfflieger.
Ja.
Aber er ist jetzt nicht unbedingt der Rote Baron.
Okay. Aber die Thematik, in die Richtung geht's, ne? Ja, dachte ich mir.
Genau. Allerdings, es gibt noch eine ganze Menge mehr. Das wirst du dann schon sehen.
Okay. Ich
jetzt auch nicht zu viel vorweg.
Nein. Ich dachte, das war immer mein erster Gedanke, wenn ich dieses Plakat gesehen habe, mit ihm da, mit dem Schweinemann im roten
Doppeldecker. Spiel zu Krieg, beziehungsweise zwischen zwei Kriegen, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Und es ist durchaus ein Thema, es geht aber nicht in erster Linie darum.
Okay. Alles klar. Dann haben wir die Auswahl für nächstes Mal. Raketenwürmer trifft ein Flugschwein.
Geil. Ich wette, das Flugschwein gewinnt, weil die Raketenwürmer kommen nicht ran.
Das stimmt. Schwein gehabt.
Wir hören mit den richtig beschissenen Wortwitzen am besten auf, denn so haben wir auch angefangen.
Genau. Und dann können wir auf jeden Fall aber schon mal sagen, habt ein paar schöne Feiertage und ein paar schöne Festtage, Weihnachtstage. Auf jeden Fall. Wenn Weihnachten euer Ding ist, wenn nicht, dann genießt einfach nur die freien Tage. Und bleibt gesund, verbringt ein paar ruhige Tage mit euren Liebsten.
So guckt Weihnachtsfilme wie Eyes Wide Shut.
Genau. Ein paar romantische Weihnachtsfilme. Und dann hören wir uns, wie gesagt, nach dem Plan zumindest, wenn wir es zwischen den Jahren hinkriegen, an Neujahr wieder mit der nächsten Folge.
Bis dahin. Tschüss.
Macht's gut.